Also sowas wie du meine Seele singe. Also dieses, wo man sich selbst anspricht, das ist ja auch dieser Raum, der entsteht, wenn ein Mensch mit sich selbst redet, also oder mit seiner Seele.
Expedition Wirklichkeit. Das Podcast Festival für Sinnfragen. RevLab.
Herzlich willkommen bei Seelenflunkern mit Johanna Haberer. Wir sind heute dem genuinen Menschlichen auf der Spur, demjenigen, was keine noch so starke künstliche Intelligenz ersetzen kann. Hier beim ersten Podcast-Festival des RevLab Expedition Wirklichkeit im Kulturhaus Helferei in Zürich. Das hier ist der Podcast Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab. Ich hoste diesen Podcast und moderiere den heutigen Abend. Und an meiner Seite habe ich meinen lieben Kollegen Andreas Loos, ebenfalls RevLab und zuständig mit Thorsten Dietz zusammen, der da hinten sitzt, für Fokus Theologie. Die neue Website von euch möchte ich hier wärmstens empfehlen. Sie ist eine theologische Fundgrube. Und gemeinsam macht ihr Geistzeit, den Podcast Geistzeit. In der Theo Lounge hatten wir schon Peter Sloterdijk zu Gast, Svenja Flassböhler und Anselm Grün. Und Johanna Haberer haben wir schon das zweite Mal bei uns. Frau Haberer, letztes Mal haben Sie sich für uns eine Nacht in der Grabeskirche in Jerusalem um die Ohren geschlagen.
Stimmt.
War das eine seelenvolle Nacht?
Das war eine für mich sehr gemischte Nacht. Also es war zunächst mal großartig, als um, ich glaube, 9 Uhr die großen Türen zugingen und dann wird dann eine Leiter nach innen gezogen, sodass dann niemand auch raus noch rein kann. Und dann schwärmen die Mönche aus und dann kann man da sehr ruhig in alle verschiedenen Räume gehen. Es werden immer, ich glaube, 40 Leute dürfen da übernachten, mehr nicht. Man muss sich anmelden bei den Franziskanern, das ist da so die leitende Truppe. Und dann dürfen 40 Leute da sein. Und dann geht es irgendwann mal los, ich glaube so gegen 11, beginnt dann die orthodoxen Gottesdienste. Also die gehen dann die ganze Nacht. Und das ist auch eindrücklich, dann sind dann diese ganzen orthodoxen Priester mit den langen Bärten. Und irgendwann einmal merkst du, dass da Frauen auch rumstehen, die stehen aber alle irgendwie ganz am Rand und lesen dann vielleicht ein bisschen mit. Die dürfen nicht singen, die Männer singen wunderbar. Und irgendwann mal geht's mir jetzt wahnsinnig auf die Nerven. Es ist alles irgendwie schön und in sich geschlossen, aber es ist eine reine Männerwelt. Morgens um 5 geht dann die Tür wieder auf und dann geht man in das ganz schweigsame Altstadt von Jerusalem und hat dann eine interessante Nacht hinter sich. Aber man erlebt auch diese Kirchen, diese orthodoxen Kirchen, bei denen alles, was bei uns irgendwie noch selbstverständlich ist, dass es ordinierte Frauen gibt, dass Frauen ihre Stimme erheben, die dürfen dort gar nicht mal diese wunderschönen liturgischen Gesänge mitsingen. Und da fehlt, irgendwas fehlt einem dann, also mit der Zeit, fällt einem dann unangenehm auf.
Und die Frauen dürfen aber putzen? Es kam doch eine Putzfrau und hat geschrubbt.
Es hat eine, ich glaube, die hatte irgendwie eine Strafe abzuarbeiten. Das war eine Nonne und die putzte ein und denselben Raum. Das war der, wo diese ganz alte Christusfigur, eine wunderbare Christusfigur oben auf der Ecke ist und Mosaikboden. Und die schrubbte, glaube ich, 3 oder 4 Stunden diese vielleicht 30 oder 40 Quadratmeter. Ich glaube, das war eine Strafe.
Sie haben Theaterwissenschaft studiert, Theologie und Germanistik, oder vielleicht soll ich es andersrum sagen, Theologie, Germanistik und Theaterwissenschaft. Sie haben dann ein Volontariat gemacht und ein Vikariat, Sie sind also auch Pfarrerin, und haben dann eine eindrucksvolle Karriere gemacht als Journalistin. Und dann waren Sie ja lange Jahre Professorin für christliche Publizistik in Erlangen-Nürnberg. Und Sie sitzen in der Datenethikkommission der Bundesregierung.
Ja, die ist schon abgelaufen. Also wir haben das 2 Jahre, haben wir das betrieben, haben ein Papier abgegeben von 210 Seiten und das ist zu Ende, dieses Produkt. Und aber ich muss Sie jetzt kurz korrigieren. Ich habe eigentlich Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Und weil mein Vater Pfarrer ist und war, wie alle wahrscheinlich wissen, hat er mich überredet, dass ich damals beim damaligen Lehrerstudium und Magisterstudium konnte man ein zweites Nebenfach studieren. Und da sagt er, schau doch einfach mal in die Theologie rein. Geh an eine ordentliche Universität. Geh auf keinen Fall in eine kirchliche Hochschule, da treibt man es dir aus. Aber geh auf jeden Fall, schau doch mal in die Theologie rein. Und dann habe ich mich dort angemeldet, zweites Nebenfach. Und da musste ich so viel arbeiten, dass ich irgendwann mal gedacht habe, jetzt bleibst du da, und habe dann tatsächlich im fünften Semester habe ich dann noch Hebräisch gelernt, Griechisch und Latein hatte ich schon in der Schule, und habe dann Hebräisch gelernt und habe gesagt, wenn du schon so viel Zeit investieren musst in dieses Studium, dann machst du es auch ganz. Und dann tatsächlich irgendwann mal stand ich vor der Frage, eigentlich vor der unausweichlichen Situation, dass ich jetzt ein Examen machen musste und irgendeinen Arbeitgeber brauchte und dass das dann die Kirche war. Das war für mich selbst eine Überraschung nach 10 Semestern. Also ich habe noch eine Zwischenprüfung als Lehrerin gemacht, aber ich habe das dann sein lassen, weil alles andere war nicht im Vergleich. Ich wollte auf keinen Fall Theologie studieren. Aber als ich dann drin war in dem Studium, hat man gemerkt, das ist so ein Panoptikum an Wissenschaft. Das ist immer das Letzte, was man noch an Generalstudium haben kann. Du hast Pädagogik, du hast Psychologie, du hast Philosophie, du hast Geschichte, du hast alte Sprachen, du hast Archäologie. Also das ist ein solches wunderbares, glitzerndes Panoptikum von Wissen, dass man sich da, wenn man da richtig mal reintaucht, wirklich, da will man nicht mehr raus. Hey!
Ich teile diese Erfahrung. Ich möchte noch erwähnen, Sie waren oder sind es noch engagiert in der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie. Und da lag es ja vielleicht nahe, ein Buch über Seele zu schreiben. Das haben Sie auch gemacht. Ein ganz hübsches Büchlein, Die Seele. Der Untertitel gibt zu denken, Versuch einer Reanimation. In diesem Buch machen Sie sich Sorgen um die Seele. Da merkt man die Seelsorgerin. Und ich finde, die Pfarrerstöchter, die ja schon angeklungen sind, die sind ja geradezu der Gegenbeweis, weil wir lieben die Pfarrerstöchter, weil es so ein unglaublich beseelter Podcast ist, oder Andi?
Also ich muss mich jetzt outen. Ich
habe noch nie eine gehört.
Andi, könntest du bitte vor die Tür gehen?
Es ist wirklich so, dass Podcast zu hören liegt mir nicht.
Er hat gerade einen Podcast aufgenommen hier.
Ja, machen und hören sind zwei völlig verschiedene Sachen. Okay,
aber ich habe bei dem Pfarrerstöchtern vorbeigehört und den über Seele habe ich 2-mal gehört und fand das richtig gut. Und das ist auch die Art von Podcast, bei der ich andocke. Also so wo es so witzig ist und wo, also das finde ich auch schön, aber so wo es echt um die Substanz geht und wo gediegene Sprache ist und so. Und den über Seele, den fand ich gut, und es wird nicht der letzte gewesen sein, den ich gehört habe.
Und dieser Podcast, das haben Sie uns gestern erzählt, wir wissen, dass er sehr erfolgreich ist. Überhaupt in der Landschaft gibt's ja viele Podcasts heutzutage im Bereich Religion, Spiritualität. Viele sind auch ziemlich erfolgreich, aber dann kommt noch mal länger nichts und dann kommen die Pfarrerstöchter. Sie haben uns gesagt, Sie haben 500.000 Downloads pro Folge.
Pro Monat, 2 Folgen.
Mhm. Okay, das zeigt doch, dass Bibel boomt, Bibelgeschichten offenbar total gefragt sind. Hat sie dieser Erfolg überrascht?
Ja, aber total. Also vollkommen überrascht. Also das, ich muss, wobei ich sagen muss, die Idee ist ja von der Sabine Rückert, meiner kleinen Schwester, die in die bei der Zeit Redakteurin ist. Jetzt bis vor kurzem war sie da Vize-Chefredakteurin. Und die saß bei der Sendung Böhmermann. Sagt euch das was hier was? Ja, die saß bei Böhmermann und der befragte sie und sie erzählte, sie war ja Gerichtsreporterin und erzählte von ihren Fällen. Und unter anderem hat sie erzählt von einem Pfarrer, der sich an Missbrauchsgeschichte, der sich an seinen Konfirmandinnen und Konfirmanden vergangen hat und von Stelle zu Stelle eben weitergereicht wurde. Und jeder hat irgendwie weggeguckt und geguckt, dass der auf eine nächste Stelle kommt. Und irgendwann mal wurde er tatsächlich angezeigt und so weiter. Und über den schrieb sie und über diese ganze, es war Mitte der 90er Jahre, schrieb sie diese ganzen Strukturen, wie wir sie heute diskutieren. Und dieses Stück hieß dann Der verlorene Hirte. Und sie erzählte diese Geschichte und fragte dann den Böhmermann, ob er den Titel versteht, Der verlorene Hirte. Da muss man ja vorher das verlorene Schaf kennen und dann muss man den guten Hirten kennen und dann muss man diese ganzen biblischen Bilder kennen. Und er hat gesagt, er kann damit gar nichts anfangen. Und dann hat Sabine gesagt, ich glaube, ich muss da mal einen Bibelpodcast machen, damit die Leute wenigstens die ganz normalen Grundlagen verstehen. Und dann haben sämtliche Leute in der Redaktion und so und viele Leute, die das gesehen haben bei Böhmermann, zurückgeschrieben, machen Sie das doch mal. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, können wir das nicht zusammen machen? Und das Format entstand dann eigentlich Learning by Doing. Aber wie gesagt, wir unterhalten uns über diese Dinge. Sie ist geboren, da war ich 5 und ich musste sie immer beim Einschlafen besingen und so. Also wir unterhalten uns seit beinahe 70 Jahren über diese Dinge. Also ist das etwas, was man schlecht irgendwie, das kann man schlecht abgucken. Also man kann das schlecht klauen, dieses Format. Dazu braucht man 60 Jahre Übung.
Das meine ich ja auch mit Beseelung. Also erstens, in den Geschichten selber ist so viel Seele gebunden. Und dann diese Schwesterbeziehung, die ist ja faszinierend. Hat sie das nochmal neu intensiver zusammengeschmiedet, diesen Podcast, den Sie jetzt regelmäßig aufnehmen?
Ja, das bringt uns auch schon manchmal an die Grenzen, weil sie ist ja wirklich auch dann schonungslos und versucht mich auch manchmal in die Ecke zu treiben. Wir bereiten das auch nicht systematisch vor, sondern wir machen aus, welche sie bestimmt. Welche Stücke besprochen werden. Also, weil das haben wir auch so ausgemacht. Also sie ist ja die Erzählerin. Und normalerweise, wenn du Theologie studierst, tun wir selektiv dieses Alte Testament zum Beispiel lesen. Und die ganze Geschichte liest du ja als Journalistin völlig anders. Wenn du mal einen theologischen Kopf hast, dann weißt du schon ganz genau, was der wichtigste Satz da drin ist. Für Sabine ist der wichtigste Satz oft ein völlig anderer. Das ist ganz spannend. Also sie macht dann sozusagen den Bogen. Wir machen die Folge von da bis da. Und dann bereitet sich jeder für sich vor. Und ich mache mir meine Klatten und sag, was ich sagen will. Und sie macht ihre Klatten, was sie sagen will. Und dann treffen wir zusammen. Also wir haben niemals ausgemacht, was wir sprechen wollen. Und jeder nimmt sich so ein bisschen vor, den anderen vielleicht mal auf den Pott zu setzen oder den anderen ein bisschen zu überraschen oder den anderen, also sie ist ja in der glücklichen Lage, dass sie immer die bösen Fragen stellen darf und ich muss sie beantworten. Aber das ist so unser Spiel. Aber es hat uns auf der einen Seite, zerrt es beide, glaube ich, an uns beiden. Und auf der anderen Seite hat es uns zusammengebracht und auf der anderen Seite hat es die Beziehung auf eine andere Ebene gebracht. Und auf der anderen Seite sind wir beide solche Profis, dass wir das dann auch wieder, die Sendung ist vorbei oder die Folge ist vorbei, dann legen wir das wieder ab und dann sehen wir uns einen Monat nicht oder so. Das passiert alles so. Also das, es ist eine große Mischung von allem. Aber wir haben uns beide darauf eingelassen. Ich meine, die Sabine hat ja noch den sehr viel erfolgreicheren Podcast Das Verbrechen. Aber wenn man sie privat fragt, dann sagt sie, ehrlich gesagt, der Bibel-Podcast, das ist die echte Herausforderung. Und ich lerne jedes Mal so wahnsinnig viel. Der macht mir so viel Spaß. Also, ich hoffe ja, dass wir mal durchkommen. Jetzt sind wir aber nach 4 Jahren beim Neuen Testament angekommen.
Ich habe dann noch mal Fragen dazu, aber wir biegen jetzt zur Seele ein.
Ja.
Wir grüßen aber Sabine Rückert aus der Ferne und möchten beim nächsten RefLab Podcast Festival beide Pfarrerstöchter hier haben. Dieses wunderbare bibliophile Büchlein kommt so flauschig daher. Ich habe schon gesagt, der Untertitel Versuch einer Reanimation gibt aber schon zu denken. Ich stelle mir vor, jetzt wird eine Bahre reingetragen, abgestellt. Da ist jetzt unser Patient die Seele. Und Reanimation, also wir müssen hoffen, dass sie nicht tot ist, dass sie sich reanimieren lässt. Also wir müssen eigentlich hoffen, dass sie nur scheintot ist, dass sie sich reanimieren lässt. Aber das ist ja eigentlich auch spooky, scheintot.
Also eigentlich geht mein Büchlein über das Wort Seele. Das ist ja ein Wort, das in der Religion und in allen Religionen dieser Welt einen Platz hat. Also jede Sprache dieser Welt hat für dieses Phänomen Seele ein Wort. Wir haben aber in den gesammelten Diskursen, auch in den akademischen Diskursen und vor allem natürlich in den naturwissenschaftlichen Diskursen, kommt dieses Wort nicht mehr vor. Ja, weil die Seele kann ich empirisch nicht nachweisen. Ich kann sie nicht vermessen, ich kann sie nicht wiegen, ich kann nicht sagen, wo sie ist. Sagen Sie, wo die Seele ist? Manche Leute sagen, sie ist in meinem Bauch, andere sagen, es in meinem Herzen, andere sagen, es ist in meinen Füßen. Die Seele, wo der Sitz der Seele ist, man kann es einfach nicht sagen. Es ist also in einem klassischen naturwissenschaftlichen Weltbild hat die Seele eigentlich nichts zu suchen. Es gab ja diesen am Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Arzt McDouglas hieß der ja. Der hat noch den Versuch gemacht, die Seele nachzuweisen, indem er Sterbende gewogen hat, bevor sie gestorben sind und als sie tot waren. Und hat dann festgestellt, dass der Gewichtsunterschied zwischen 21 und 25 Gramm war. Deswegen hat er versucht festzustellen, hat sich sehr viel Spott eingehandelt auf diese Weise, dass die Seele so um die 21 Gramm, da gibt's ja auch Filme drüber und so 21 Gramm wiegen soll. Das war der letzte Versuch, die Seele nachzuweisen auf empirische Weise. Aber der Punkt ist, dass der Begriff Seele auch in der Theologie eigentlich nicht mehr kompatibel ist mit den anderen Lebenswissenschaften. Also wenn wir als Theologen von Seele reden und reden mit einem Hirnphysiologen oder reden mit einem Kognitionswissenschaftler, dann sagt der, verstehe ich nicht, was du da sagst. Und ging bis dahin, dass man Mitte der 80er Jahre versucht hat, eine Bibelübersetzung zu machen, wo das Wort Seele nicht mehr vorkommt. Also, weil das ist nach dem Motto, das ist nicht mehr verständlich. Wir sind nicht mehr kompatibel mit den ganz normalen Naturwissenschaften. Also müssen wir in irgendeiner Weise das anders übersetzen und das kann man auch. Also das hebräische Wort Nefesh, das bezeichnet hier die Kehle und bezeichnet gleichzeitig die Seele und bezeichnet gleichzeitig Leben. Ist ja naheliegend, weil hier ist der Atem und wenn hier nichts mehr durchgeht, dann ist einfach das Leben zu Ende. Also Kehle und Seele sind im Hebräischen das gleiche Wort und heißt aber gleichzeitig Leben. Und also hat man versucht, eine Bibelübersetzung zu machen, wo das Wort Psyche bzw. Nefesh immer mit Leben übersetzt würde. Es geht an vielen Stellen, aber warum bist du so traurig, meine Seele? Oder was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seinem Leben? Also irgendwie, es funktioniert nicht. Es muss irgendwie noch mehr sein und was anderes als Leben. Aber mein Weg ist eigentlich dahin nicht über die Datenethikkommission gegangen, sondern mein Weg, dieses Büchlein zu schreiben, ist ein ganz anderer gewesen. Ich habe mich einfach mit der Digitalisierung beschäftigt. Ja, insofern hat es schon ein bisschen was damit zu tun. Ich habe mich in meinem Fach, wo ich mich einfach mit Medienkommunikation beschäftigt habe, habe ich mich mit Digitalisierung beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt, wie Algorithmen, die Dynamik zwischen uns und der Maschine, wie die funktioniert, wie Algorithmen funktionieren, wie wir plötzlich normiert werden, sind ja auch große Machtfragen, die mich da interessiert haben. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Digitale Theologie, wo es auch um die Frage geht, wer navigiert eigentlich unsere Kommunikation und wie verändern wir uns, wenn wir uns mit Algorithmen gestützten Systemen ununterbrochen verständigen. Und zwar mit Systemen, die 1-0 Entscheidungen treffen, die ganze Zeit. Ja, nein, das kriegt man ja mit, wenn man irgendeinen Fehler macht, wenn man eine Bahnkarte oder sowas machen will, dann ist entweder du hast einen Fehler oder nicht. Du nicht wie wenn du normalerweise mit einem Menschen telefonierst und der sagt dann, ja, ich helfe dir und dann hat man Dialog 1-0, 1-0, so funktioniert es in den Algorithmen. Und was macht es dann mit uns? Und das war der Weg, wo ich dann gefragt habe, was macht es, wenn wir uns mit diesen Ja-Nein-Polarisierungen eigentlich die ganze Zeit beschäftigen, was macht das für eine Dynamik in uns selber? Und sind wir nicht ganz andere Wesen? Sind wir nicht Wesen, die das Ja und das Nein eigentlich in sich drin haben? Also wir können lieben und hassen im gleichen Moment. Wir können alle Formen von Ambiguität und Ambivalenzen haben wir eigentlich in uns drin. Wir können Gefühle Ja und Nein gleichzeitig haben. Und das war so da ist der Weg, wo ich dann gedacht habe, was ist denn das Wort, was uns dann unterscheidet? Wie kann man das, was für ein Wort kann man das für den Menschen finden, wo das ein Containerbegriff ist für diese Möglichkeiten, die Empfindungen, die Ja und Nein, Empfindungen gleichzeitig, Sehnsucht, Wille, Traurigkeit, Freude, all dieses in sich sozusagen als Containerbegriff abbilden kann. Und da bin ich dann auf diesen uralten Begriff Seele gekommen, der ja die ganze eigentlich westliche Philosophie und Theologie getragen hat. Und meine Frage war dann nicht, was bedeutet das und wie definiert man das? Man kann das Wort nicht definieren, sondern was verlieren wir, wenn wir das aus unserer nicht nur aus unserer Alltagssprache, sondern überhaupt aus unseren Denkhorizonten streichen, beziehungsweise aus den Bibelübersetzungen noch schlimmer.
Würde ich gern hier einhaken. Sie haben jetzt ganz oft Seele gesagt.
Ja.
Alle Kulturen haben verschiedene Worte für Seele. Dieses deutsche Wort mit germanischem Ursprung ist das Wort, mit dem sind wir aufgewachsen. Ja. Ich würde gerne fragen, euch und ich würde das Publikum auch einladen, mal wie so eine Rückführung zu machen. Sie sind ja an tiefen Psychologie nicht nur interessiert, sondern sind da eingearbeitet. Es ist ja interessant, dass wir die ersten 3 Jahre ungefähr nicht mehr erinnern können. Das nennt man infantile Amnesie. Wir denken aber, wir könnten uns erinnern, das sagen uns die Wissenschaftler, das ist eine Illusion, wenn du denkst, du kannst dich erinnern an etwas, da warst du 1 oder 2 Jahre alt. Und meine Frage jetzt an dich, Andi, du bist im frommen, pietistischen Siegerland aufgewachsen und mich würde interessieren, woran erinnerst du dich, so die früheste Erinnerung irgendwie, da taucht was auf, wahrscheinlich war jemand, der hat dich darauf hingewiesen und gesagt, mein Kind, das ist jetzt die Seele. Was kommt dir da in den Sinn?
Also ich habe den Eindruck, Seele habe ich in bestimmten Kontexten erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gewollt, ich bin getragen, ich bin geborgen, da kommt etwas zur Ruhe in mir. Das waren Momente, natürlich habe ich das nicht Seele genannt oder so, aber wenn ich zurückblicken würde und mich erinnern würde, wo kommt Seele vor, dann kommen mir solche Momente. Da sehe ich mich selbst in meinem Baumhaus sitzen. Und wenn im Baumhaus, das konntest du nur von unten betreten, und wenn wir da die Klappe zugemacht hatten, da kam da keiner mehr rein. Das war, also es war völlig sicher, das war geborgen. Da warst du auch beim Cowboy-Spielen und was weiß ich, was wir alles für Spiele gemacht haben. Oder ich sehe mich, wie ich, wenn ich, ich war schwer krank immer wieder, ich hatte chronische Mittelohrentzündung und irrsinnige Schmerzen. Und mein Bauernhof, mit dem ich gespielt habe, der stand immer in einer Ecke. Und die Mama kochen zu sehen und wie sie kommt und wie sie Fieber misst und so. Und das waren für mich Momente, wo ich sagen würde, das war Soul Food für mich, ja, Personen. Und du sprichst den Pietismus an, für den ich nach wie vor sehr, sehr dankbar bin, auch mit kritischem Abstand natürlich. Aber der Pietismus ist auch in weiten Teilen Soul Food. Also das sind Lieder, die sind in meinen Ohren, ne? Also zum Beispiel, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich trägt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Wenn du das singst, wenn du diese dieses Resonanzerlebnis eines kräftigen gemeinsamen Gesangs hast, dann passiert was mit mir. Und das wäre für mich so Seele. Aber ich muss auch zugeben, in diesem Frömmigkeitstypus, da ist die Seele auch die Gefährdete, die wollen doch nur deine Seele. Achtung, ne? Hüte dich, pass auf. Und dermaleinst wirst du vor einem Gott stehen und hast du da alles klar. Und diese Betonung auf Sündenerkenntnis und Bekenntnis und die Erfahrung der Buße und der Wiedergeburt und dann auch das Versprechen, und dann kommt deine Seele dort zur Ruhe. Das war eben auch Seele. Und das war eher etwas, was für mich angstvoll zurückgeblieben ist, was ich dann auch ablegen musste.
Du hast jetzt ganz viel von Prägung gesprochen, und ich wollte eigentlich wissen, wie sich deine Seele angefühlt hat, wie du sie kennengelernt hast.
Ängstlich. Aber auch immer wieder, dass sie zur Ruhe kommt. Also ein ständiges Hin und Her. Ich habe den Eindruck, Seele hat etwas mit dem Kreislauf von Mangel und Begehren und Erfüllung zu tun und dann wieder von vorn. Und das hört einfach nicht auf. Es liegt ja auch in diesem Begriff, ja, der Nefesh Chaya, die lebendige Seele. Für mich ist der Mensch Seele, und das heißt Fass ohne Boden. Ne? Du kriegst den Hals nicht voll genug. Das ist dieser Hunger und dieser Durst nach Leben, nach Liebe, nach all dem, was Leben so wertvoll macht. Und ein ständiges Runterschlucken, ein ständiges Atmen, ein ständiges Nahrung auf sich nehmen und natürlich auch wieder die Abgabe all dessen, das Zurückatmen, Ein- und Ausatmen. Und jetzt aber auch nicht nur negativ, dass der Mensch als Seele ein bedürftiges Wesen ist, ein Mängelwesen und die Sehnsucht, und dann kommt sie zur Erfüllung, aber sie beginnt wieder von vorn, sondern da steckt ja auch die Lebendigkeit drin. Da steckt ja der Gedanke drin, dass wenn es einen Schöpfer gibt, dass er mich mit Positivität vollgestopft hat, mit Potenzial. Und das will raus. Also Seele und Selbstverwirklichung ist für mich auch ganz nah beieinander. Also wenn ich den Eindruck habe, jetzt war ich selbstwirksam, jetzt ist mir was gelungen. Und dann kommt auch noch so das Feedback von ernstzunehmenden Menschen. Da habe ich irgendwie den Eindruck, das sind Seelenmomente. Da lebe ich eigentlich von. Also Soul Food, ohne das könnte ich nicht lebendig sein.
Und Frau Haberer, wie war es denn im Hause Rückert? Der Vater Pfarrer und Sozialreformer und die Mutter Pfarrerstochter. Wie sind Sie als Kind an diese Seele herangeführt worden?
Also ich glaube, ich kann da anschließen bei der Musik. Also ich finde, also sowas wie Du meine Seele singe. Also wo man sich selbst anspricht, das ist ja auch dieser Raum, der entsteht, wenn ein Mensch mit sich selbst redet, also oder mit seiner Seele. Das ist ja, philosophisch würde man sagen, das ist die Entstehung des Bewusstseins, was die Seele meint, ja. Also bei uns ist das am Klavier singen Kinder wie die Pfeifen runter, 4 Kinder waren wir, singen am Klavier und diese Lieder singen. Also da bin ich ganz nah. Ich glaube, Musik und Seele haben ganz, ganz, ganz viel miteinander zu tun, weil sich da dieser Atem, da steckt der Atem drin, dieser und das Öffnen eines Bewusstseinsraumes und man begibt sich in andere transzendente Sphären und öffnet sich. Das hat die Seele auch fürs, das macht die Seele auch aus, dass sie sich öffnen kann. Und ich glaube, mit der Musik, da, bei der Musik ist man da am nächsten dran für das, was man seelenvoll nennen kann, ja. Und bei uns wurde sehr viel gesungen. Mhm.
Ich kann da noch einen anderen kulturellen Kontext von mir selber einbringen aus einem österreichischen Dorf. Und zwar haben wir Schutzengelkettel umgelegt bekommen. Ich habe meine Mutter nochmal gefragt. Sie hat gesagt, ich habe es dir umgehängt, als du einigermaßen denken konntest. Sie meint, das wäre mit einem Jahr gewesen. Oh. Aber es fällt noch in die Phase der 3 Jahre infantile Amnesie. Aber tatsächlich eine der frühesten Erinnerungen. Man legt mir das Kettel um und sagt, das passt auf dich jetzt auf. Und ich war ganz entzückt. Ich war Einzelkind. Ich habe sowieso ein Gegenüber gebraucht und habe mich sehr bedankt öfter, ja, fürs Aufpassen. Und ich hatte so öfter gefragt, sehr oft sogar, ob das Engel nur für mich zuständig ist oder noch 2, 3 andere Kinder
mit. Oder etwa noch für andere.
Erlebt. Und das war ambivalent, weil einerseits hätte es meinen Narzissmus unterstützt, wenn es nur für mich wäre. Andererseits wäre es auch schön gewesen, mit den anderen verbunden zu sein. Und natürlich wusste ich, da gibt's jetzt die Verbindung zu Gott. Und da hieß es, der passt auch auf dich auf im Himmel. Und dann sehe ich mich so durch den kleinen Vorgarten unseres Einfamilienhauses geradezu feierlich zu wandeln und mich zu sonnen in dieser Aufmerksamkeit. Ich habe mich nicht negativ beschattet gefühlt. Und ich würde sagen, das hat bei mir wie so eine innere Kommunikation angeregt.
Du meine Seele, da sprichst und du mit dir selbst.
Mit Ausnahme einer Krise im frühen Erwachsenenalter hat mich das auch getragen. Also es hat sich immer eigentlich natürlich angefühlt, religiös zu sein, obwohl ich jetzt nicht aus einem speziell religiösen Elternhaus bin. Und dieses mit der Kommunikation will ich aufgreifen. Natürlich habe ich genauso ungeniert mit meiner Puppe gesprochen und mit den Schnecken, wo ich die Häuser angemalt habe und sie ins Salatbeet meiner Mutter übersiedelt habe. Also
die wird sich gefreut haben, ja.
Also ich war kindliche Animistin, wie Sie wahrscheinlich auch alle. Waren Sie auch Animistin?
Nee. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche Schnecken angemalt habe.
Aber mit den Puppen hat sie.
Ja. Also, aber ich glaube schon, dass man, dass, ich glaube schon, dass man als Kind die eine ganz große Nähe zu diesen natürlichen Phänomenen hat. Und ich glaube auch, dass dieses, ich sage jetzt mal wissenschaftliche Aussperren der Seele aus den akademischen Gesprächen zur Folge hat, dass wir oder mit dieser etwas kalten Wissenschaft, die wir zurzeit betreiben, die natürlich sehr erfolgreich ist, zur Folge hat, dass wir aber einen unglaublichen Strom von Esoterik, von was weiß ich, Bäume umarmen, also die Gegenbewegung gegen unsere eigentlich herrschende naturwissenschaftliche Weltsicht ist doch ein großer Strom, der jenseits aller Beobachtung eigentlich die Menschen ergriffen hat, wo sie sich alle beseelt fühlen und alle dieses Wort gerne benutzen, aber es ist nicht im öffentlichen und im intellektuellen Diskurs zu Hause. Und da ist der Punkt, wo ich eigentlich angesetzt habe. Und in der Tat glaube ich, dass diese Empfindungen, die Sie jetzt als kindlich beschreiben, dass diese Empfindungen natürlich uns nie verlassen und dass wir denen auch Raum geben müssen. Und sonst glaube ich, machen sie dann auch Umwege, die auch nicht so toll sind. Also wie, was weiß ich, dann Seelenbeschwörungen und alles, was es ja im esoterischen Bereich auch gibt, was, glaube ich, nicht so wahnsinnig gesund ist.
Frau Haberer, Sie haben gesagt, die begriffliche Ebene ist Ihnen sehr wichtig gewesen, gerade bei dem Buch auch. Wenn Sie von Reanimation sprechen, dann wollen Sie eigentlich auch diesen Begriff retten.
Ja.
Was setzt denn der Seele so zu in Ihrer Wahrnehmung? Sie schreiben ja, die Seele wird förmlich zubetoniert. Sie sagen hier, das ist ein Plädoyer für die Rettung der Seele. Was setzt denn der Seele so zu?
Na, ich glaube, das habe ich versucht gerade schon zu beschreiben, dass erstens unsere Diskurse sich auf, sagen wir mal, das, was messbar ist, oft reduzieren, und dass wir eben in einer Umwelt leben, die in einer ganz bestimmten Ja-Nein-Logik sich bewegt. Und ich glaube, alle Folgen, die wir zurzeit schon in den Gesellschaften auch spüren, wo wir uns so polarisieren und wo die Leute sagen, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du dieser, dann bist du ganz weg von mir. Und dieses ganze Denken in Polaritäten hat damit zu tun, dass wir in einer unglaublichen Dynamik ständig mit Algorithmen sind und dass wir dieses andere, der Rosa hat ja dieses wunderbare Buch über die Resonanz geschrieben. Die Resonanz ist nichts, was ich empfinde, wenn ich mit einem Laptop mich den ganzen Tag unterhalte, sondern die Resonanz ist das, was ich empfinde, wenn Menschen tatsächlich mit ihren Körpern zusammensitzen. Jeder, der in einem Chor mal gesungen hat, weiß ganz genau, was Resonanz ist. Wenn plötzlich am Anfang übt man noch ein bisschen und plötzlich wird ein Ton draus und plötzlich sind 30 Leute, schwingen plötzlich in der gleichen Richtung. Man merkt plötzlich, wie sich die Körper miteinander verbinden und die Töne miteinander verbinden. Und dann merkt man, dass unser lebendiger Körper, weil für mich ist das Wort Seele ganz, ganz entscheidend, nicht mit dem Körper, sondern mit dem Leib. Es ist der spirituelle Begriff für Körper, also Leib verbunden, dass das alles mit Resonanz von Körpern zu tun hat. Wir haben doch alle gemerkt, wie wir alle in der Pandemie fast irgendwie verdurstet sind, weil die Körper nicht da waren. Wir haben Zoomen gelernt, wir haben telefoniert wie verrückt, wir haben was auch immer, aber wir waren nicht mit Körpern in einem Raum. Ich weiß noch ganz genau die erste Tagung, die wir danach hatten. Es war, als hätten wir alle Sekt gesoffen. Also es war alles, alle waren so glücklich. Kein Mensch wusste warum. Man hat die Leute ja vorher auch gesehen, aber plötzlich war man so glücklich, weil man mit Menschen in Resonanz gegangen ist. Und das sind alles Sachen, die sind sehr schwer zu beschreiben. Und sehr schwer in irgendwelche abstrakten Begrifflichkeiten zu bringen. Es gibt inzwischen jetzt auch wieder philosophische Tagungen, die sich zum Thema Seele Gedanken machen, wo sie auch alle verzweifelt sind und sagen, wir können es mit unseren philosophischen Begriffen nicht richtig fassen, aber der Begriff beschreibt etwas, was uns als Menschen ausmacht. Und das hat ganz stark mit unserer Atem, mit Lebendigkeit zu tun, hat weniger mit dem zu tun, was jetzt Sie vorhin gesagt haben, die Seele, die dann vor Gott steht. Also das ist ja eher, diese Trennung von Leib und Seele ist ja eher so ein platonisches Konzept nach dem Motto, also die Seele, die gibt's schon vorher und die holt sich, schlüpft dann in einen Körper und dann geht sie wieder raus. Ist ja auch in den asiatischen Religionen eher ein Gedanke. Der biblische Gedanke ist eher so aristotelisch, das heißt, es ist Lebendigkeit, ist das, was wir empfinden, wenn unser Körper mit die anderen mitempfindet im Raum. Ja.
Ich würde das jetzt aber doch noch mal weiterdenken, und zwar erstmal auch entschieden theologisch. Es heißt ja so wunderschön, dass Gott durch seinen Lebensodem, durch seine Ruach, den Menschen angehaucht hat. Viele lesen das ja, er hat ihm die Seele eingehaucht.
Nein,
erstmal der Geist Gottes.
Jeder Mensch ist ein Kuss Gottes.
Exakt. Mhm. Und durch diesen Kuss oder wie man durch dieses Anhauchen entsteht, wird der Mensch zu einer lebendigen Seele. Das bedeutet, das Phänomen ist doch, Seele entsteht dort, wo einer einen anderen beseelt. Da würde ich jetzt den Heiligen Geist, aber den können wir jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen. Das wäre für mich so das Medium. Und ich habe mir das schon oft überlegt, auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz, im Hinblick auch auf Maschinen, ist es nicht doch irgendwie auch für uns Menschen möglich, dass wir etwas, was an sich keine lebendige Seele ist, aber dass wir es durch die Art und Weise, wie wir es beseelen. Es ist in Ordnung, wenn ich ein paar Beispiele gebe. Also ich habe mir das mal erzählen lassen, wie sich das für meinen Sohn, ich hatte Schwierigkeiten mit ihm, wie viel er World of Warcraft spielt. Und dann hat er mir mal erklärt, was da Sache ist. Und wie du als Newcomer und dann mit deiner Gang und dann arbeitest du die Aufgaben ab. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du es geschafft hast. Und alle, die auf dem Server sind, sehen in einem Banner, dass du jetzt auf den Thron gehoben wirst und dass du in einer neuen Liga spielst. Und er hat mir erklärt, was das für eine Resonanz ist. Und dieses Zusammenspiel der Mitspieler, der Algorithmen, des Programms und meines Kindes, ich dachte, das ist ein Seelenmoment. Oder ich als Kraftfahrzeugmechaniker. Also wenn du das mal gehört hast.
Oh, ja. Das Auto.
Nein. Ah.
Sound.
Also, ja. Sie wissen es. Die Formen. Das ist Ästhetik. Und Schönheit ist übrigens ähnlich wie Seele. Die kannst du auch nicht wiegen, messen. Kannst du auch nicht. Und mit einem naturwissenschaftlichen Zugang wirst du unter Umständen auch verfehlen, was Schönheit ist. Und trotzdem ist sie eine Wirklichkeit. Und ich frage mich jetzt allen Ernstes, wenn ich da so einen alten 911er habe und das Ding wird angelassen und der Boxer boxt nebeneinander ein und du hörst das. Und du hörst aber auch, wenn da was nicht stimmt, wie er die Luft ansaugt und ausstößt. Das Ding hat eine Seele und ich habe als Automechaniker dem eine Seele gegeben. Also ich sehe das irgendwie, das ist vielleicht jetzt ein bisschen komödiantisch dargestellt.
Ich habe auch ein Beispiel.
Jeder Programmierer würde das auch sagen.
Ja.
Polanski, der Gott des Gemetzels. Diese Szene, wo Kate Winslet das Smartphone von Christoph Waltz in der Blumenvase versenkt. Der Mann sinkt in sich zusammen, völlig entseelt. Also da merkt man, der Knochen des 21. Jahrhunderts hat Seele oder ist sogar seine Seele, also sozusagen. Und da, wir haben ja beides, den technikkritischen Diskurs, wo wir feststellen, das entzählt, das bringt uns eine reduktive Sicht auf den Menschen. Wir beschreiben uns selber eigentlich wie eine Maschine, aber gleichzeitig haben wir ein interessantes Phänomen wie einer Wiederverzauberung von Dingen und sprechen da auch von digitalem Animismus.
Naja, wir beschreiben uns ja, also so im 19. Jahrhundert haben auch die Mediziner den Körper als eine Maschine beschrieben, so wie heute Leute sich selbst als ein Programm beschreiben. Also das Hirn ist ein Programm, das ist klar. Also dass wir ein seelenvolles Verhältnis zu den Dingen haben können, das weiß jeder, der sich noch erinnert, was sein Lieblingsspielzeug als Kind war. Also den kleinen Hasen oder weiß jeder, oder? Ja. Also, das heißt, dass wir ein dass wir eine tiefe Beziehung zu den Dingen haben können. Das glaube ich auch. Zu dem Auto, zu dem Sound oder wie auch immer. Aber ich glaube, glauben Sie, dass das dann Resonanz ist? Ist das eine Resonanz? Oder resonieren Sie sich selbst dann als Schöpfer? Also Sie sind derjenige, der das gemacht hat. Ich bin derjenige, der hier die Maus bedient hat, wie verrückt. Ich bin derjenige,
Das wäre der Diskurs, der ist auch schon alt. Und gibt es konservativ wie auch marxistisch, dass das praktisch wie eine Entfremdung ist oder wie eine falsche Aufladung von Dingen. Karl Marx, Warenfetischismus.
Ich glaube, was soll das nicht moralisieren? Ich liebe seine Freude an diesem Auto. Das kann man, glaube ich, nicht moralisieren.
Aber was ich interessant fand.
Aber die falsche Aufladung, das hat mich interessiert.
Weiß ich nicht.
In Ihrem Buch ging Sie ja auch, dieser Begriff Seele wird ja auch verwendet für den Kern, für den Hohlraum, auch von Gegenständen. Ich nehme jetzt bewusst noch mal ein anderes Beispiel. Wenn ich von Hartmut Schleske, nicht Hartmut Schleske, wie heißt er mit vor? Martin Schleske, was er über Klang schreibt. Wenn er dann beschreibt, eine starke Geigerin, kommt zu ihm und findet das Instrument nicht. Und er gibt ihr eine, wo er weiß, das ist eine Geige, wenn du die spielt fast von alleine. Und lange macht er mit ihr rum, bis dass ihm der Gedanke kommt, die ist so stark, die hat eine derartige Energie, die braucht eine Geige, der muss man jeden einzelnen Ton
abringen.
Wie abringen. Mhm. Und dann kommt dieser Moment, wo beide miteinander resonieren. Mhm. Da bin ich echt geneigt zu sagen, es ist nicht nur die Geigerin, die ein beseeltes Verhältnis zur Geige hat, sondern die Geige wirkt auf sie zurück. Sie hat irgendwie eine Art Eigenseele. Und in diesem Moment, in diesem wohlgeratenen Klang, in diesem magischen, zauberhaften Moment, wo man es dann auch hören kann, habe ich den Eindruck, das sind zwei Seelen, die da irgendwie zusammenstimmen. Aber ich würde sofort sagen, die Resonanzen zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen zwischen einer Geige und einem Mensch und sind auch zwischen Gott und einem Menschen. Das sind jeweils unterschiedliche Resonanzen. Aber ich experimentiere da gerade so ein bisschen rum.
Ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir hier eine Antwort geben. Es geht nur darum, dass wir in diesen Fragestellungen rund um künstliche Intelligenz oder wie auch immer man sie nennen will, ja zurückgeworfen werden auf die interessante Frage, was uns ausmacht.
Was ist das genuin Menschliche?
Insofern ist es, ich sage es mal, theologisch eine zutiefst anthropologische Frage und die Frage, warum das Wort Seele so lange, jetzt bestimmt 40 Jahre, in den theologischen, systematisch-theologischen Diskursen keine Rolle mehr gespielt hat. Und jetzt plötzlich merkt man, dass die Leute es wieder in den Mund nehmen. Ich meine, abgesehen davon, wenn ich jetzt Theologen ausbilde, die müssen ja auch Psalmen predigen. Was sagen die denn dann? Also das ist ja ein Wort, das uns seit 3000 Jahren sozusagen zutiefst fast in jedem Psalm begegnet. Wie will ich das denn übersetzen? Wie gesagt, Leben geht schlecht. Also das heißt, wir haben es mit einem religiösen Begriff zu tun, an dem so viel hängt. Also ich habe das in dem Büchlein habe ich das beschrieben mit dem kleinohrigen Waldelefanten. Das Wort Seele ist so wie mit dem kleinohrigen Waldelefanten, der vom Aussterben bedroht ist. Was macht der aber? Der hat also überall Samen in seinen, er scheidet sie aus und er hat sie in seiner Haut und er läuft in den Urwäldern rum und sät also diese Urwälder immer wieder aus. Und wenn er ausstirbt, dann stirbt ein ganzes Ökosystem. Und für mich ist mit dem Wort Seele auch ein geistiges Ökosystem gemeint, das also in dem ganzen, in der ganzen westlichen Philosophie und Welt und der jüdisch-christlichen Welt, da hängt so viel an Begriffen dran, die auch dabei sind, auszusterben. Das ist so alte, große Begriffe wie Barmherzigkeit oder was die großen theologischen Begriffe wie Treue, wie Schuld. Also es hängt ja alles irgendwo rund um diese religiöse Anthropologie, die mit dem Begriff der Seele irgendwie in Verbindung sind. Und deswegen, glaube ich, stirbt eine ganz bestimmte Art von religiös aufgeladener und religiös widerhallender und immer sich weiter auch immer wieder sich weiter aufwachsender neuen Gedanken, wenn man diesen Seelengedanken aus der Welt streicht. Ja, ich werde natürlich meinem Kollegen bei den Ingenieurswissenschaften nicht erklären können, wenn der sagt, gibt's die oder gibt's die nicht, ja, dann werde ich einfach nicht antworten können. Oder wie das schöne Gedicht eben sagt, von diesem, war das von Konfuzius? Ich habe das, glaube ich, oder Lao Tse, es war von Lao Tse. Überall, die Mauern bilden einen Raum, aber wo nichts ist, da ist das Entscheidende. Oder dass eine Wendeltreppe, das haben Sie vorhin gesagt, eine Wendeltreppe, wenn man sie baut, das, was dazwischen ist, da wo nichts ist, das nennt man Seele. Also das heißt, das was sozusagen, wo drumherum gebaut ist, wo der eigentliche Inhalt sich abspielt, aber da ist eigentlich nichts. Außen sind Mauern und innen der Raum ist leer. Oder wo nichts ist, ist das Entscheidende, sagt dieses Lao-Tse-Gedicht. Und das finde ich, das finde ich eine wunderbare Definition, wenn man so will, von
Seele. Das habe ich aus Ihrem Buch gelernt, ja. Das wusste ich gar nicht, dass das wirklich ein handwerklicher Begriff ist. Ja. Zum Beispiel auch der Beruf, die Seele machen, wenn man die, also diese Stränge verzwirbelt, ist innen wie ein Hohlraum und der heißt tatsächlich Seele. Das ist ein technischer Begriff. Ohne den wäre das Seil steif. Erst dadurch bekommt es seine Geschmeidigkeit. Und dieser Begriff Seele ist aber auch bei den Gewehrmachern, bei den Büchsenbauern, das Innere des Gewehrrohres. Da habe ich mir vorgestellt, da sagt man dem Lehrling, die Seele ist krumm, da musst du nochmal mit der Feile dran.
Ich find's persönlich auch bedauernswert, dass das so ist. Das will ich auch überhaupt nicht schönreden. Insgesamt spüre ich aber so in den letzten Jahren auch so eine Gelassenheit und eine Getrostheit. Ich denke zum Beispiel, dass wir heute hier sitzen und uns überlegen, was ist denn der Mensch und ist nicht die Seele ein Begriff für etwas dezidiert Menschliches, für das Geheimnis Menschliche, auch der Lebendigkeit. Und das verdanken wir doch vielleicht auch, dass wir versuchen, menschenähnliche Programme und Maschinen zu programmieren, sodass dort wiederum auch eine Interaktion entsteht. Ich bin sehr glücklich, dass zum Beispiel, ich habe den Eindruck, viel von der Seele, ganz ähnlich wie Himmel, ist abgewandert aus der Theologie und auch aus den Wissenschaften in den Bereich der Poesie. Weil häufig wagt Poesie noch mehr etwas auszudrücken und zu sagen über bestimmte Wirklichkeiten, die uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen entglitten sind. Ich habe zum Beispiel hier eins meiner Lieblinge, Mondnacht von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Sehr
da denke ich, das kann doch kein Theologe.
Lass mich einhaken, das ist wirklich sehr schön, aber künstliche Intelligenz macht ziemlich schöne Gedichte, gerade wenn man sagt, mach einen Haiku. Und da würde ich jetzt mal provokativ fragen wollen, wenn nun wir merken, generative KI schreibt selbsttätig Texte und deckt etwas ab, was wir bisher so als das genuin Menschliche betrachtet haben und uns Auszeichnende, auch das ist das Intellektuelle, bis zu einem großen Ausmaß wird das von KI sehr, sehr gut und übermenschlich erledigt. Provokativ gefragt, müssten wir in ihr nicht zumindest teilweise Seele zuerkennen?
Ja, ich bin dem ja auch durchaus zugeneigt. Nur, Johanna, der entscheidende Unterschied ist für mich der Gedanke der Kontingenz. Seele ist unverfügbar. Ich bin ja noch nicht mal mehr in meinem responsiven Selbstverhältnis in der Lage, meine Seele wirklich zu durchdringen, wirklich zu verstehen. Ich stehe vor ihr und sage, meine Seele erhebt den Herrn. Und ich ticke aus vor Freude. Ich transzendiere mich selbst in den bestimmten Seelenerlebnissen. Und zugleich verstehe ich nicht, wieso bist du so traurig? Was ist das eigentlich? Ich bin mir ja selber ein Rätsel. Und ich habe eben den Eindruck, in dem Moment, wo ich kann von etwas, was durch künstliche Intelligenz hergestellt worden ist, das kann mich zunächst einmal authentisch berühren. Aber für mich ändert sich alles in dem Moment, wo ich weiß, dieses Programm und dieser Plotter konnte nicht anders als dieses perfekte Duplikat eines Gemäldes von Rembrandt erstellen. Damit ist für mich die Seele raus, weil die Freiheit raus ist, weil es wurde hier verfügt, es ist hier befohlen worden. Es ist eigentlich keine Resonanz mehr, sondern ich befinde mich in einer Echokammer. Ich habe es so programmiert und es kommt auch so raus. Das finde ich eben interessant. In dem Moment, wo ich, solange wie ich das nicht weiß, funktioniert.
Also eine.
Aber in dem Moment, wo ich es weiß, ist für mich der Zauber raus. Und da würde ich sagen, da ist auch die Seele irgendwie raus. Aber ich finde keine besseren Worte
dafür. ein Programm reproduziert. Das ist klar, das wissen wir, glaube ich, alle. Und was ein Programm nicht hat, das ein Programm hat halt kein Bewusstsein, das wissen wir auch. Das sagen bis auf ganz, ganz wenige Google-Programmierer, die schon ein bisschen sagen alle, das reproduziert. Und da sind wir nochmal wichtig an einem wichtigen Punkt, was den Menschen unterscheidet. Ein Programm ist in einer bestimmten Weise programmiert und reproduziert. Und manchmal vielleicht auch so, dass wir es nicht mehr durchschauen können, weil es selbstlernend ist. Aber es hat ganz bestimmte Grundlagen, auf denen es immer arbeitet. Ein zutiefst theologischer Begriff ist die im Neuen Testament, und vor allem im Neuen Testament, ist die sogenannte Metanoia. Das ist die Umkehr. Das ist die Vorstellung, dass ein Mensch nicht nur fühlen kann und sich als Gottes Kuss empfinden kann, sondern dass er sich auch ändern kann. Grundlegend. Der kann grundlegend anders werden. Zumindest ist das eine theologische Grundhaltung, die der Jesus immer sagt, kehrt um, ja. Und ein Programm kann sich nicht selbst vollständig von vorne neu programmieren. Wir Menschen können das. Das ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied. Ich glaube, dass es nicht leicht ist, aber es ist in der Tat so, dass ein Mensch von vorne vollkommen sich neu formatieren kann. Das kann ein Programm nicht. Das ist, glaube ich, bisher noch nicht. Also mir hat sich noch keines vorgestellt. Und glaube, was ein Programm eben auch nicht kann, ist, dass er sowas wie eine, also die Kognitionswissenschaftler haben, ich glaube 2004, ein Manifest rausgegeben, wo sie gesagt haben, wir wissen jetzt, wie das Gehirn funktioniert. Es funktioniert wie ein Programm und wir können irgendwann einmal beschreiben, wo Mitleid herkommt und wo Liebe herkommt. Und das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal alles sehr genau beschreiben können, wie das in den verschiedenen Gehirnfunktionen funktioniert. Aber was wir nie beschreiben können, ist die Innenperspektive. Naturwissenschaftlich können wir nur die Funktionen dieses Gehirns beschreiben, aber die Innenperspektive nicht. Und das Schluss dieses Manifests heißt noch, wir sind so wie Musikwissenschaftler, die eine Fuge von Johann Sebastian Bach genau analysieren können. Aber wie es sich anfühlt, diese Fuge zu hören, und was die mit uns macht, diese Innenperspektive, da würde ich dann sagen, da fangen wir dann an zu reden mit den Kognitionswissenschaftlern. Das können wir nicht sagen. Und das ist etwas, was ein Programm einfach nicht hat. Das ist eine Ebene, das hat ein Programm nicht. Die hat kein Bewusstsein, sondern reproduziert das, was es gelernt hat. Und das ist, glaube ich, etwas vollständig anderes. Ich glaube, dass wir auch, wie ein Baby auch reproduziert, was es gelernt hat. Diese Phase haben wir schon auch, aber wir haben einfach so viele Dimensionen mehr, dass wir, glaube ich, gelassen warten können. Ich glaube auch, dass man keine Angst haben muss vor Algorithmen. Man muss auch die nicht schlecht machen oder man muss auch die Digitalisierung nicht runterreden. Aber sie zwingt uns, denke ich, uns zu überlegen, was ist das, was wir können und was unsere Welt menschlicher macht.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Es gibt zwei Punkte, die mir noch wichtig wären. Das eine ist, wenn wir uns fragen, wo kommen denn die Seelenvorstellungen her und auch die Vorstellung von der unsterblichen Seele. Da können wir bei dem deutschen Wort, bei dem germanischen Wort bleiben. Das ist nicht ganz geklärt, wo das herkommt. Vielleicht die vom See kommende, aber es gibt auch andere Deutungen. Der Gefallene am Schlachtfeld, seine Art von Unsterblichkeit oder auch in die Richtung, und das gilt auch für das Bedeutungsfeld von Geist, in das gespensterhafte Wiedergängertum. Man weiß es nicht genau, also diese Herleitungen sind möglich, aber eines scheint ziemlich geklärt zu sein, der Kontext ist schon das Totengedenken. Also die Vorstellung von Seele und unsterblicher Seele, die bildet sich heraus am Grab des geliebten Menschen. Das kann man bei dem germanischen Wort Seele so herleiten. wo ich noch einmal gerne jetzt in einer Abschlussrunde einhaken möchte. Da scheint mir sehr theologisch gedacht, dass es, ich habe so durchgehört, doch diese Vorrangstellung der menschlichen Seele oder dieser allein, sogar ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, die Seele etwas, was uns heraushebt über andere Geschöpfe. Also ich habe da so Fragezeichen, das würde ich gerne noch hören, wie ihr das begründet, dieses Herausragende der menschlichen Seele gegenüber der Seele von anderen beseelten Wesen.
Also wenn man den Begriff der Seele an der Leiblichkeit festmacht und es zusammendenkt mit dem sechsten Schöpfungstag, dann ist zwar der Mensch das der Schlusspunkt der Schöpfung, aber die Tiere, die Landtiere sind auch am sechsten Schöpfungstag geboren, sind auch am sechsten Schöpfungstag nach dem Schöpfungsbericht geschaffen worden. Und wenn man das am Körper festmacht, am Leib festmacht, dann muss man ganz klar sagen, dass wir mit Tieren Resonanzen bilden, natürlich, und dass wir mit deren Körper in irgendeiner Weise zusammenschwingen. Das ist jeder, der ein Tier hat, weiß das. Und ich weiß nicht, Körper und Seele, das ist ein Film, der ist von einer ungarischen Regisseurin, der ist 2017 rausgekommen, ganz toller Film, der spielt auf einem Schlachthof. Und da gibt es einen Schwenk, es geht darum, dass zwei sehr versehrte Menschen zueinander finden, indem sie in der Lage sind, durch ihre Liebe ihre Verletzungen zu überwinden. Und es gibt einen Schwenk über diesen Schlachthof, wo der Mann, das sieht man in die Augen von diesem Mann, und dann geht der Schwenk weiter und dann siehst du diese Rinder, die da in diesen langen Gebälk da stehen und auf ihre Schlachtung warten. Und du siehst in die Augen und du siehst das Licht dieser Augen. Und da wird dir vollkommen klar, es ist eigentlich ein und dasselbe. Es ist ein irrer Film, Körper und Seele heißt der, würde ich empfehlen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir den sechsten Schöpfungstag richtig in der Theologie ausgelegt hätten, hätten wir diesen furchtbaren, entfremdeten Umgang mit Tieren nicht. Also diese Krone der Schöpfung, da bin ich nicht so überzeugt, ja.
Die künstliche Intelligenz wirft uns eigentlich auf uns selber zurück. Wir entdecken stärker als in der Vergangenheit unsere Leiblichkeit. Schätzen Sie?
Ja, finde ich gut.
Auch stark. Mhm. Und der Hintergrund mit der ganzen Klimakatastrophe, Ökokatastrophe, aber auch die Postkolonialismus-Diskussion hat uns ja an spannende Punkte gebracht. Sie haben schon gesagt, in der Wissenschaft, in der Kognitionsforschung braucht man den Seelenbegriff nicht, in der wissenschaftlichen Psychologie jetzt auch nicht unbedingt, aber die neuere Anthropologie, die knüpft stark daran an und rehabilitiert auch den Animismus. Sehr spannend. Philippe Descola oder auch Eduardo Viveros de Castro, das sind Amazonas-Forscher. Und möchte ich noch ein Beispiel nennen, was sie nennen Perspektivismus. Das wäre so ein schamanischer Rollenwechsel. Und die Vorstellung ist bei diesen Amazonas-Völkern, die erforscht worden sind, dass man da wie einen Rollenwechsel machen kann, zum Beispiel mit dem Jaguar. Und man stellt fest, der Jaguar hält sich selber für einen Menschen und was er hat für Kultur. Und der Mensch ist für ihn ein potenzielles Opfer. Und das ist ja interessant, weil man da auf eine gewisse Ebene kommt, zumindest unter den Raubtieren, wo der Mensch ja auch dazu gehört. Das sind spannende neuere Entwicklungen und wir haben 1000 Anknüpfungspunkte, die wir noch diskutieren können. Ökofeminismus ist was Spannendes, wo auch Seele, Seelenkonzepte neu gedacht werden. Dorothee Sölle war wie überall da auch schon ganz früh dabei mit Gottes starke Töchter. Und das war jetzt die Überleitung zu den Pfarrerstöchtern, weil ich würde schon gern noch wissen, Sie haben sich...
Wie hieß das Auto, das jetzt gerade die Kurve gemacht hat?
Aber ich bin nicht aus der Kurve geflogen.
Ja, nein.
Sie haben sich durchs Alte Testament durcherzählt und sind jetzt im Neuen Testament. Was passiert mit den Pfarrerstöchtern, wenn sie auf der letzten Seite der Bibel angekommen sind?
Ja, also meine Schwester behauptet immer, ich würde den Glauben verlieren und ich sage, sie würde den Glauben gewinnen. Also ich glaube, dass wir beide sehr, sehr, sehr viel klüger sind und uns, glaube ich, sehr, sehr viele Einsichten, also was mir schon klar geworden ist nochmal, dass in diesem Buch, dass wir als Christen, wie ich meine, relativ selektiv wahrnehmen, dass wir gar nicht merken, wie viele Modelle wir überhaupt in unserem Denken aus dieser Bibel haben. Das wird uns gar nicht klar. Und wie viel man auch aus unserer Weltpolitik, zumindest der westlichen, verstehen kann, wenn man dieses Buch gelesen hat. Ich sitze jetzt gerade da und soll für eine Oper, die heißt Samson, soll ich einen Klappentext schreiben oder sowas. Und ich beschäftige mich mit dieser Figur. Und diese Figur ist ein richtiger Troll, wenn man so will, ja. Eine Figur, die mit der eigenen Kraft nichts anfangen kann, ja. Dann liest du dich ein bisschen weiter, dann bist du plötzlich bei Grossmann, der den Staat Israel so beschreibt, ja. Der sagt, dieser Samson, der ist immer schon für die in der rabbinischen Literatur eine Figur, die es nicht schafft, zivilisiert mit der eigenen riesigen Kraft umzugehen, sondern geht unter. Der macht ja den Tempel dann kaputt und tötet 3000 Philister und sich selber. Also gilt als der erste Selbstmordattentäter sozusagen. Geht mit seiner riesigen Kraft, indem er andere tötet, selbst mitunter. Eine Riesenmetapher. Wer denkt denn, bei Richter 13 bis 16 haben wir in der Theologie, in der christlichen, nicht gelesen. Aber was das für ein Bild ist, wenn ich jetzt die aktuelle Politik bedenke, dann sage ich, die gehen mir so ans Herz, diese Texte. Man entdeckt sie völlig neu und man wird einfach unglaublich reich dadurch an Emotionen, an Erkenntnis, an Rührung und auch an natürlich auch an abstoßenden, an Abgründen, in die man da schaut. Ja, das kann
meine,
ich.
Meine Prognose ist, Sie fangen noch mal von vorne an.
Wir müssen alles noch mal ganz anders erzählen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, also so ein Staunen, so eine Faszination. Sie werden doch mit diesem Buch und mit diesen Erzählungen nie fertig sein.
Nein, mit diesem Buch ist man nie fertig.
Die gehen noch mal auf Anfang und zwar nicht als Bestrafung. Ja. Die Monopoly-Karte gibt's nämlich gar nicht. Ich gehe zurück auf Los. Ich habe das mal geforscht. Es gibt immer nur die Monopoly-Karte rücke vor bis auf Los. Und es gibt ein wieder neu anfangen, weil man einfach bleibend fasziniert ist von dem, wo man sich mit beschäftigt hat. Das ist meine Prognose. Sie starten nochmal neu.
Gut. Wir werden sehen.
Mir ist jetzt Reich Ranitzky in den Sinn gekommen. Der Vorhang ist jetzt zu und alle Fragen sind offen.
Genau.
Mir bleibt zu danken dem Publikum, den Podcast-HörerInnen. Und ganz besonders danke ich meinem Podium, Frau Haberer und Andi Loos. Und ich hoffe, Sie beseelt jetzt in diese Festivalnacht entlassen zu können. Danke euch beiden.
Expedition Wirklichkeit. Das Podcast-Festival für Sinnfragen.